die Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute einige aktive Ankündigungen. Herr Büchner beginnt.
Ja, ich bringe heute eine sehr traurige Nachricht. Unser Kollege, der frühere stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter, ist nach schwerer Krankheit in der Nacht zum heutigen 14. August verstorben. Georg Streiter war vom September 2011 bis März 2018 stellvertretender Sprecher der Bundesregierung. Sein Tod hat die Kolleginnen und Kollegen des Bundespresseamtes tief erschüttert. Wir trauern um einen allseits geschätzten, freundlichen und aufrechten Kollegen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft für diese Zeit. Zugleich möchte ich Sie alle auch im Namen der Familie bitten, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Gut, dann mache ich weiter mit dem Bericht zu den Umlaufbeschlüssen aus dem Bundeskabinett. Zunächst zur Wohngelderhöhung. Zum 1. Januar 2025 wird das Wohngeld erhöht. Im Schnitt steigt das um 15% oder 30 Euro pro Monat. Wie im Gesetz vorgesehen, wird das Wohngeld alle 2 Jahre automatisch an die Preis- und Mietenentwicklung angepasst, um die reale Kaufkraft der Wohngeldhaushalte zu sichern. Durch die Fortschreibung sollen im Jahr 2025 rund 1,9 Millionen Haushalte Wohngeld beziehen. Mit der großen Wohngeldreform hat die Bundesregierung Anfang 2023 die Leistungen des Wohngelds erheblich verbessert. Der Kreis der Wohngeldhaushalte hat sich verdreifacht. Dazu gehören viele Alleinerziehende, Familien, Rentnerinnen und Rentner. Dann gab es einen weiteren Umlaufbeschluss, der Entwurf eines dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Das Bundeskabinett hat am Dienstag im Umlaufverfahren das eben genannte Gesetz beschlossen. Mit dem Gesetz will der Bund seine finanzielle Unterstützung der Länder, die für die Kindertagesbetreuung zuständig sind, fortsetzen. Für die Jahre 2025 und 2026 ist erneut ein Volumen von jährlich rund 2 Milliarden Euro zur weiteren Verbesserung der Kita-Qualität vorgesehen. Damit beweist die Bundesregierung, dass ihr die Förderung der frühkindlichen Bildung und die Stärkung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtige Anliegen sind. Das Gesetz sieht entsprechend der Vorgaben des Koalitionsvertrags eine stärkere Ausrichtung auf solche Handlungsfelder vor, die für die Qualität besonders wichtig sind und in denen bundesweite Standards angestrebt werden. Hierzu zählen die Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels zur Stärkung der Leitung oder zur Förderung der sprachlichen Bildung. Eine ausreichende Anzahl qualifizierter Fachkräfte bildet die Basis für Qualitätsverbesserung. Das Gesetz enthält deshalb auch eine Regelung, nach der jedes Land mindestens eine Maßnahme zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte ergreifen muss. Soweit zu den Umlaufbeschlüssen. Sollen wir dazu direkt erstmal nachfragen oder soll ich zu dem Wochenausblick direkt weitergehen?
Ich würde vorschlagen, wir machen ganz kurz, gibt es Fragen zu den Themen, die gerade Herr Büchner vorgetragen hat im Kabinett? Gibt es Frau Fates? Sekunde bitte.
Zum Thema Umlaufbeschluss, Herr Büchner, wüsste ich gerne, ob zu den Umlaufbeschlüssen auch der Haushalt gehört hat oder noch gehört im Laufe des Tages oder wann damit zu rechnen ist.
Also wenn er dazu gehört hätte, hätte ich das jetzt vorgetragen. Da ich es nicht vorgetragen habe, gehört er bisher nicht dazu. Und sonst kann ich dazu bisher nichts Neues berichten.
Nachfrage. Könnten Sie noch mal erläutern? Es war ja bisher der Stand, zumindest von Frau Esken vorgegeben, möglicherweise auch von anderen, dass das eigentlich bis heute vorliegen sollte. Ist dem so und ist dem auch nach wie vor so, dass bis Freitag das Ganze beim Bundestag liegen soll? Und was passiert, wenn das nicht so ist?
Wie Sie wissen, spekulieren wir ja hier nicht. Ich kann Ihnen berichten, dass es weiterhin gute und vertrauensvolle Gespräche gibt und dass alle Beteiligten optimistisch sind, dass wir im Zeitplan eine gute Lösung vorlegen können.
Dann gibt es noch eine Frage zum Haushalt von Frau Dudin.
Ja, Herr Büchner, auch noch mal zum Zeitplan. Wann ist denn die Deadline, wo der Kabinett das beschließen muss, damit es auch noch planmäßig im Bundestag ist?
Es ist ja vorgesehen, dass der Haushalt in der 37. Kalenderwoche im Bundestag behandelt wird. Und bei dem Zeitplan bleibt es.
Und das heißt, bis wann müssen Sie es dann beschlossen haben, um es rechtzeitig übermitteln zu können?
Dann, wenn es fertig ist. Also ich kann jetzt,
ich
nenne aber hier keine Uhrzeit und keinen Tag, sondern die Behandlung im Bundestag ist in dieser Woche vorgesehen. Und wir gehen alle davon aus.
Im Kabinett in dieser Woche.
Wir gehen davon aus, dass das dann sozusagen rechtzeitig fertig wird.
Noch eine Frage zum Haushalt, Frau Kollegin.
Valerie Höhne, SZ-Dossier. Ich wollte fragen, ob es aus Sicht der Bundesregierung möglich ist, das quasi im laufenden Verfahren dann noch weiter zu verhandeln. Also während der Haushaltsentwurf, der bereits vom Kabinett beschlossen wurde, könnte ja überstellt werden in dieser Form und dann die restlichen Milliarden rausverhandelt werden. Das ist ja theoretisch eine Option. Rein praktisch scheint es eher nicht so. Wie sieht die Bundesregierung das?
Ich habe das ja schon in der letzten Regierungspressekonferenz erklärt. Wir haben ja einen Haushaltsentwurf, der steht ja. Es geht jetzt ja nur darum, den noch ein Stück weiter zu präzisieren und zu verbessern. Und dann geht er in den Deutschen Bundestag und der Haushaltsgesetzgeber ist der Bundestag, der ja dann sowieso noch mal frei ist, dort Dinge zu entscheiden.
Nachfrage, die Bundesregierung hält also in jedem Fall an dieser Präzision fest?
Dass der Haushalt weiter präzisiert werden soll, ist der Plan, ja.
Dann noch mal eine Frage von Frau Fates zum Haushalt. Ist richtig? Nee, falsches. Entschuldigung, jetzt.
Ich muss noch mal kurz zum Zeitplan fragen. 37. KW ist ja im September. Ist es nötig, um diese 37. KW zu erreichen, diese Woche diesen Haushalt dem Bundestag vorzulegen?
Es ist nötig, dass wir da zeitnah fertig werden, ja. Aber ich lasse mich jetzt nicht auf ein genaues Datum ein.
Gibt es weitere Fragen zum Haushalt? Ja, Sekunde, jetzt muss ich mal suchen.
Andrea Maurer, ZDF, vielleicht können Sie noch mal sagen, wo es hakt. Also warum es eigentlich nicht möglich ist, da noch mal konkreter zu werden.
Weil es vertrauliche und konstruktive Gespräche gibt, die auch vertraulich bleiben sollen. Den Rahmen haben wir Ihnen schon erklärt, auch schon mehrfach hier an der Stelle jetzt. Es geht darum, dass der Haushaltsentwurf eine globale Minderausgabe vorgesehen hat, die man versuchen will, jetzt sozusagen nochmal zu reduzieren, indem man bestimmte Maßnahmen findet, mit denen das möglich ist. Und über diese Maßnahmen wird diskutiert. Aber um die Gespräche auch erfolgreich zu Ende zu bringen, ist es gut und sinnvoll, wenn wir nicht öffentlich jetzt über Details und Maßnahmen und Höhe von Maßnahmen hier diskutieren und spekulieren.
Es gibt noch eine weitere Frage zum Haushalt, bitte, Herr Kollege.
Jim Wieler für die Taz. Ich muss da nochmal nachfragen zum Datum. Also waren dann die Informationen, die bisher vorlagen von Frau Esken und so weiter, einfach falsch, dass es bis zum 14. vorliegen muss?
Ich habe nichts weiter zu sagen dazu. Ich kommentiere das nicht weiter.
Gibt es noch weitere Fragen zum Haushalt? Dann macht Herr Büchner weiter, bitte.
Dann kommen wir zum Wochenausblick und den Termin des Bundeskanzlers vom 19. bis 22. August. Der Bundeskanzler wird am Montag, den 19. August, den Stoppelmarkt in Vechta besuchen. Der Vechta Stoppelmarkt ist einer der ältesten und mit jährlich 800.000 Besuchern auch einer der größten Jahrmärkte in Deutschland. Nach einem kurzen Rundgang über den Markt wird der Bundeskanzler die Festrede auf dem traditionellen Empfang halten. Im Anschluss trifft er sich mit einigen Stoppelmarkt-Schaustellern im kleinen Kreis und wird sich mit ihnen austauschen. Beginn der Veranstaltung ist um 10.20 Uhr. Der Termin ist presseöffentlich. Anschließend wird der Bundeskanzler die Stadt Bremen besuchen. Im Mittelpunkt seines Besuchs steht die Teilnahme an einer öffentlichen Einbürgerungsfeier. Zuvor möchte der Bundeskanzler im Bremer Rathaus mit eingebürgerten Bremerinnen und Bremern sowie mit dem Projektleiter der dortigen Einbürgerungslotsen austauschen. Außerdem stehen Gespräche des Bundeskanzlers mit dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte sowie dem Bremer Innensenator Ulrich Meurer auf der Tagesordnung. Der Bundeskanzler wird bei der Feier die neuen Bürgerinnen und Bürger persönlich begrüßen und will damit die Bedeutung der Einbürgerung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland betonen. Der Bundeskanzler möchte mit den Eingebürgerten über ihre Beweggründe für die Einbürgerung in Deutschland sprechen und sich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern für ihr Engagement bedanken. Einbürgerungslotsen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten, indem sie beim oft komplexen Einbürgerungsprozess helfen. Die Zahl der Einbürgerungsanträge und auch die Zahl der Einbürgerungen sind in den vergangenen Jahren bundesweit deutlich gestiegen. Dies begrüßt der Bundeskanzler ausdrücklich. Am Montagabend um 18.30 Uhr findet dann in der Alten Werft in Bremen das nächste Kanzlergespräch statt. Der Bundeskanzler will dabei sich vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen. Er möchte erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten. Die Veranstaltung wird auf bundesregierung.de live gestreamt. Der Bundeskanzler wird am Dienstag, den 20. August, beim Spatenstich der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, in Dresden teilnehmen. Der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC wird mit einer Milliardeninvestition eine Chip-Produktion in Dresden etablieren. Mit TSMC kommt ein weiterer Global Player der Halbleiterbranche nach Deutschland. Das zeigt, Deutschland ist ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort, gerade auch bei Schlüsseltechnologien wie der Mikroelektronik. Beginn der Festveranstaltung ist um 11 Uhr. Der Bundeskanzler wird dabei eine Rede halten. Der Termin ist presseöffentlich. Am Mittwoch, den 21. August, tagt um 11 Uhr wie üblich das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Im Anschluss an die Sitzung des Kabinetts reist der Bundeskanzler am Mittwoch, den 21. August, in die Republik Moldau. Er wird in Chișinău sowohl mit Staatspräsidentin Maia Sandu als auch mit Ministerpräsident Dorin Retschan zu Gesprächen zusammentreffen. Der Bundeskanzler wird sich mit Ihnen über die bilateralen Beziehungen sowie sicherheitspolitische Fragen, hier unter anderem auch über die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Republik Moldau austauschen. Auch der EU-Beitritt des Landes und die deutsche Unterstützung der Republik Moldau im Beitrittsprozess werden voraussichtlich Themen der Gespräche sein. Eine Pressebegegnung ist geplant. Soweit die Termine.
Danke, Herr Büchner. Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen, Ganz falsch.
Ja. Treffer, ja. Wird bei den Gesprächen mit Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte auch das Thema Schuldenbremse eine Rolle spielen? Bovenschulte hatte sich ja in der Vergangenheit mehrfach sehr deutlich für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen.
Wie immer kann ich ja nicht voraussehen und vorhersagen, worum es in dem Gespräch im Detail gehen wird. Deshalb kann ich auch jetzt hier nicht spekulieren.
Aber vielleicht wissen Sie ja etwas darüber, auf welche Themen sich oder mit welchen Themen der Kanzler rechnet und sich dann noch besonders vorbereitet.
Ich glaube, die beiden kennen sich so gut, dass sie ohne eine genaue Tagesordnung mit Themen miteinander sprechen werden.
Weitere Fragen zum Haushalt haben wir nicht. Dann haben wir uns verabredet, dass Herr Kollatz jetzt mit einer Ankündigung weitermacht. Kollatz, bitte. Sekunde.
Ja, vielen Dank.
Sie haben noch kein Mikro jetzt.
Vielen Dank. Ich möchte einen Gesprächsfaden aufgreifen, den wir bereits am Montag hier geknüpft haben und Ihnen da Entwicklungen zur Kenntnis geben. Am Montag haben wir uns unterhalten über die ergänzenden Hinweise zum Traditionserlass der Bundeswehr. Auf Ihre Fragen hin habe ich Ihnen bestätigt, dass ein Abteilungsleiter im BMVG ergänzende Hinweise herausgegeben hat, um hier mit dem Ziel, mehr Verhaltenssicherheit für mehr Verhaltenssicherheit zu sorgen, Bezüge hergestellt hat, die sich jetzt in der Rückschau so nicht als förderlich herausgestellt haben. Insgesamt hat die Gesamtdebatte dazu geführt, dass wir uns nochmal die Formulierung angeschaut haben und sie vom Markt nehmen. Das heißt, die ergänzenden Hinweise werden zurückgenommen, weil sie eben insgesamt Zweifel am Grundsatz haben aufkommen lassen, dass der Traditionserlass von 2018 für ein klares Bekenntnis der Bundeswehr zu Demokratie und Rechtsstaat steht, ohne Bezüge eben zu Wehrmachtszeiten. Und es muss immer klar sein, dass die Tradition der Bundeswehr der Kern der Erinnerungskultur der Bundeswehr ist und sie ist Bestandteil auch der wertorientierten Selbstverständnisses und damit auch unserer Unternehmenskultur, wenn man das so möchte, und die Verankerung in der Gesellschaft letztlich festigt. Im Ergebnis wurden diese heute damit außer Kraft gesetzt und wir hoffen damit für Eindeutigkeit und Verhaltenssicherheit dann gesorgt zu haben. Dankeschön.
Danke, Herr Kollatz. Dazu eine Nachfrage von Herrn Jessen.
Ist denn nur die Erklärung jetzt vom Markt oder ist auch die Erweiterung des Traditionserlasses davon betroffen? Die sah ja im Kern vor oder sieht im Kern vor, soweit sie noch gilt, dass eben auch frühere Wehrmachtsangehörige, die dann in der Bundeswehr sozusagen, wenn man so will, Aufbauarbeit leisteten oder ja leisteten, traditionswürdig seien. Gilt das nach wie vor, der Inhalt?
Die gesamten ergänzenden Hinweise inklusive der Anlagen, die ja veröffentlicht wurden, wurden außer Kraft gesetzt. Der Traditionserlass von 2018 gilt unverändert in der dann erlassenen Form weiter fort. Die ergänzenden Hinweise in Gänze sind außer Kraft gesetzt.
Das bedeutet in der inhaltlichen Substanz eine Erweiterung der Traditionswürdigkeit auf Wehrmachtsangehörige oder ehemalige Wehrmachtsangehörige, die dann in der Bundeswehr Aufbauarbeit geleistet haben. Ich glaube, es gab eine Zahl von etwa 40.000. Diese Erweiterung gibt es als Substanz nicht mehr.
Die war in dieser Deutlichkeit, wie Sie das jetzt sagen, ja auch nicht angedacht. Ich habe versucht, das auch am Montag zu erläutern. Nur die militärische Exzellenz unter Beweis gestellt im Zweiten Weltkrieg reicht eben nicht aus und hat nie ausgereicht, um traditionswürdig im Sinne des Traditionserlasses zu sein. Dazu gehören andere Dinge, die eben Werteorientierung deutlich machen und auch den Einsatz für Demokratie und Rechtsstaat deutlich machen. Das gilt weiter fort. Da sind eben aufgrund der Formulierungen in den ergänzenden Hinweisen Zweifel dran aufgekommen. Das bedauern wir sehr und nehmen sie deswegen vom Markt.
Weitere Fragen zum Traditionserlass haben wir nicht. Dann würde jetzt das Auswärtige Amt fortsetzen. Frau Deschauer, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Ankündigung zu machen zum Themenkomplex Nahost. Die Bundesregierung verurteilt den Besuch von Minister Ben-Gvir auf dem Tempelberg Haram al-Sharif, der insbesondere in der aktuell bereits angespannten Lage eine Provokation darstellt. Die Bundesregierung lehnt einseitige Schritte, die den historischen Status quo auf dem Tempelberg Haram al-Sharif gefährden, ab. Das haben wir hier immer deutlich gemacht und wir erwarten von der israelischen Regierung, dass sie solche bewussten Provokationen unterbindet. Gerade in der aktuellen Lage sind solche Zündeleien brandgefährlich und gefährden die Sicherheit in Jerusalem, im Westjordanland und in Israel weiter.
Gibt es dazu Nachfragen? Herr Jessen.
Nicht direkt zum Ben-Gvir-Besuch, aber zur Situation in Nahost, wenn das okay ist.
Ja.
Wird die Bundesregierung in irgendeiner Form an den Gesprächen morgen in Doha beteiligt sein?
Herr Jessen, Sie sprechen die laufenden Bemühungen um einen Waffenstillstand und einen Geiseldeal an. Sie wissen in Vergangenheit, dass wir uns engstens mit unseren internationalen Partnern als Bundesregierung abstimmen, aber keine direkten Kontakte zu zumindest einer der entsprechenden Parteien dort haben. Insofern halten wir uns in enger Abstimmung mit unseren Partnern, aber wie bisher sind wir nicht direkt in diese Gespräche involviert.
Ja, das war der Kern meiner Frage. Danke für die Aufklärung. Ist denn aber aus der sachlichen Kenntnis der Bundesregierung, hält sie diese Gespräche, die manche ja als letzte Chance für eine Eskalationsverhinderung ansehen, auch für möglich und sinnvoll, falls die Hamas nicht teilnehmen sollte?
Also ich glaube, wir haben hier in Vergangenheit deutlich gemacht, und ich mache das gerne erneut, dass jeglicher Versuch, der zu einer Deeskalation der Lage, und dazu gehört in der jetzigen Situation insbesondere auch, nichts unversucht zu lassen, einen Geiseldeal noch zu ermöglichen, von der Bundesregierung befürwortet wird. Insofern, ich glaube, wir haben uns diese Woche dazu geäußert, der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert, alle Versuche, alle Gespräche, die in diese Zielrichtung gehen könnten, werden vom Auswärtigen Amt, von der Bundesregierung selbstverständlich unterstützt.
Zum Themenkomplex Nahost, Herr Tufimia, bitte.
Frau Deschauer, der EU-Außenbeauftragte hat sich für Sanktionen gegen diesen zwei kontroversen Ministern ausgesprochen, also Ben-Gvir und Smotrich. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Die Bundesregierung ist sehr besorgt und hat das Vorgehen, was Sie gerade von mir gehört haben, klar verurteilt und wird sich wie immer im EU-Kreise, also mit den engsten Partnern, abstimmen, auch was mögliche Reaktionen angehen könnte. Darüber hinaus möchte ich da jetzt im Moment nichts weiter kommentieren. Aber Sie haben mitbekommen, dass wir das nicht unbemerkt geschehen haben lassen und unsere klare Verurteilung zu diesem einseitigen Schritt genau aufgefordert haben.
Das heißt, Sie haben jetzt keine Position, was Herr Borrell gefordert hat zu dieser Position?
Wir haben immer eine klare Position und ich glaube, das merken Sie hier in der Bundespressekonferenz. Aber wir müssen nicht immer alles öffentlich austragen, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass wir als Bundesregierung die Sachlage, die ja wahnsinnig komplex ist im Nahen Osten und auch brandgefährlich, auch nicht immer nur öffentlich ansprechen, sondern es gibt auch interne Gespräche. Sie wissen, dass wir auf vielfältige Art und Weise als Bundesregierung auch mit unseren israelischen Ansprechpartnern in Kontakt sind und sicher auch dort unsere Sorge und unsere Position beschreiben in Vergangenheiten, beschreiben werden. Insofern, das ist eine klare Position der Bundesregierung und die kennen Sie.
Weitere Fragen zum Thema Nahost? Herr Jessen noch einmal.
Können Sie uns sagen oder andeuten, wie die israelische Regierung auf diese Proteste, vor allem gegen das Agieren zweier rechtsradikaler Minister, reagiert? Wird das nur zur Kenntnis genommen? Wird darüber inhaltlich diskutiert? Wird dem widersprochen?
Ich glaube, dass vernommen zu haben, dass auch das Büro des Premierministers sich von diesem Schritt distanziert hat, sogar öffentlich. Insofern, das ist, würde ich hier sagen, wichtig, aber auch das Minimum. Denn wir erwarten ja von der israelischen Regierung, dass sie sich von solche bewussten Provokationen erst gar nicht vornimmt und wenn, dann unterbindet.
Ja, aber meine Frage war ja gewesen, wie ist die Reaktion auf deutsche, ich nenne es jetzt mal Proteste oder Interventionen. Es gibt ja auch einen hier im Saal wohlbekannten deutschen Botschafter, der vielleicht in diese Sachen dann auch eingebunden ist. Wie ist die Reaktion der Ihrer israelischen Ansprechpartner, wie Sie sagen?
Also wir äußern uns nie, wie Sie wissen, grundsätzlich zu internen Gesprächen. Aber Sie können vielleicht der öffentlichen Reaktion, die ja aus dem Premierministerbüro kommt, sehen, dass jetzt auch nicht unbedingt in der gesamten israelischen Regierung auf einhellige Zustimmung gestoßen ist, sondern im Gegenteil. Und das finden wir wichtig.
Frau Belén? Nee, Entschuldigung.
Der Iran hat ja ihre Aufforderung zur Zurückhaltung zurückgewiesen. Gab es da nochmal Gespräche mit der iranischen Seite, von Seiten der Bundesregierung oder der Partner?
Okay. Dazu kann ich Ihnen nichts berichten.
Wir sind grundsätzlich zu dem gesamten Themenkomplex in laufendem Austausch mit verschiedensten Ansprechpartnern in der Region. Sie beziehen sich, glaube ich, auf eine öffentliche Reaktion im Nachgang des öffentlich bekannten Telefonats des Bundeskanzlers. Ich würde jetzt das nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall kann ich noch mal sagen, dass wir sehr besorgt sind, dass wir zur Deeskalation aufrufen. Das hat der Bundeskanzler getan, die Außenministerin, wir hier an verschiedenster Stelle. Und das werden wir weiter auch öffentlich wie in internen Gesprächen tun.
Dann schließen wir das Thema ab. Ich habe als Stichwort noch zugerufen bekommen Nord Stream. Ja, Zambale fängt mal an, bitte. Moment.
Ja. Vielleicht direkt an Herrn Büchner. Bei den Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines hat der Generalbundesanwalt jetzt einen Haftbefehl ausgestellt und weitere Verdächtige ermittelt. Jetzt gibt's also eine neue Entwicklung. Wie kommentieren Sie das und sind Sie erleichtert?
Wie Sie wissen, hat für die Bundesregierung die Aufklärung des Nord Stream Sabotageakts höchste Priorität. In Deutschland führt, wie Sie richtig gesagt haben, der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen wegen der Explosion an der Nord Stream Pipeline. Der Generalbundesanwalt hat die Hoheit über das Verfahren. Er ermittelt seit Anfang Oktober 22 in der Sache und hat auch das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei beauftragt. Wir können von dieser Stelle auch heute nur darauf verweisen, dass alle Fragen zum Sachstand des Verfahrens immer an den Generalbundesanwalt zu richten sind. Die Bundesregierung kann zum Stand des Verfahrens keine Auskunft geben. Allgemein kann ich sagen, dass Sie an der Stelle, dass Sie sozusagen in dem Zusammenhang sehen können, dass hier die Ermittlungen nach Recht und Gesetz geführt werden, auch ohne Ansehen der Person und auch völlig unabhängig davon, zu welchem Ergebnis solche Ermittlungen führen, ändert sich natürlich nichts an der Tatsache, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.
Zusatz? Ja, noch eine Nachfrage. Da es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen halten soll, der sich in Polen
aufhält. Entschuldigung, das bin ich.
Sind Sie auf politischer Ebene in Kontakt mit den Regierungen in Warschau und Kiew wegen der Sache?
Weitere Dinge kann ich jetzt noch nicht sagen.
Dann machen wir dann weiter.
Ja, das war wäre auch meine eigentlich Frage. Also die polnische Staatsanwaltschaft, vielleicht an Herrn Funke jetzt die Frage, oder an das BMJ, hat mitgeteilt, dass dieser Ukrainer, auf dessen Namen der Hauptbefehl ausgeschrieben wurde, bereits in der Ukraine ist. Also wäre naheliegend, jetzt mit den ukrainischen Behörden zusammenzuarbeiten. Wird die Bundesregierung das tun?
Zu Auslieferungsfragen, darauf spielen Sie ja wahrscheinlich an, kann ich vom BMI aus nichts sagen. Im Übrigen hat der stellvertretende Regierungssprecher, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden kann. Es ist Sache des Generalbundesanwalts.
Also mir geht es geht ja nicht so um die Auslieferung, sondern generell um eine Zusammenarbeit in dieser Sache, um ihn einfach mal ausfindig zu machen.
Ja, da kann ich Ihnen von Seiten des BMIs nichts zu sagen und verweise auf das, was der stellvertretende Regierungssprecher gesagt hat.
Dann machen wir bitte hier vorne weiter, Herr Kollege, und dann kommt gleich Herr Jessen.
Herr Jörg Rath, DPA, Herr Büchner, haben denn die polnischen Behörden bei den Ermittlungen umfassend kooperiert?
Es ist, wie ich gerade gesagt habe, ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts. Und da nehmen wir hier nicht Zustellung, sondern da müssten Sie sich bitte an den Generalbundesanwalt wenden.
Herr Jessen.
Frage dann vielleicht an Herrn Funke. Trifft es zu, dass der internationale Haftbefehl, mit dem dieser ukrainische Staatsbürger in Polen gesucht wurde, auf deutsche Initiative erlassen wurde?
Auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen, sondern wie der stellvertretende Regierungssprecher gesagt hat, ist das eine Frage, die Sie den Generalbundesanwalt fragen müssen.
Aber Sie können doch sagen, ob dem Haftbefehl, dem internationalen Haftbefehl, eine deutsche Initiative zugrunde liegt. Das bezieht sich darauf, dass in der Vergangenheit auch von deutscher Seite sowohl BMI als auch, glaube ich, Generalbundesanwalt deutlich gemacht wurde, dass man doch von einer Tätergruppe ukrainischer Staatsbürgerschaft ausgeht. Oder wollen Sie auch dazu nichts sagen?
Ich versuche es nochmal. Der stellvertretende Regierungssprecher hat sehr deutlich gemacht, dass es ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts ist und nur der entscheidet und spricht und nicht das BMI oder ein anderes Ministerium dazu. Ich kann Ihnen da leider keine Auskunft zu geben.
Dann machen wir.
Ja, Herr Büchner, Sie haben eben gesagt, dass diese Angelegenheit nichts daran ändert, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Eine politische Frage jetzt, Herr Büchner. Sehen Sie jetzt die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine oder zwischen der Bundesregierung und Kiew belastet durch diese Vorwürfe gegen einen ukrainischen Staatsbürger?
Nein, weil das eine mit dem anderen zunächst mal gar nichts zu tun hat. Es geht hier in der einen Sache um die juristische Aufarbeitung eines strafrechtlich relevanten Vorgangs. Das macht der Generalbundesanwalt. Und das Verfahren ist völlig unabhängig davon, dass wir die Ukraine, wie der Bundeskanzler immer wieder gesagt hat, so lange wie nötig in ihrem Verteidigungskampf gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands unterstützen werden.
Weitere Fragen zu diesem?
Darf ich vielleicht noch an das Innenministerium kurz die Frage stellen? Gab es denn in der Vergangenheit Kontakte zwischen Ihrer Behörde und den ukrainischen Behörden, welche auch immer, Kontakte, um in diese Geschichte Licht reinzubringen?
Auch da kann ich nur auf das verweisen, was der stellvertretende Regierungssprecher gesagt hat. Das ist eine Frage an den Generalbundesanwalt. Nur der kann Ihnen beantworten, welche Behörde mit wem in Kontakt war. Ich kann Ihnen zu diesem Verfahren vom BMI aus absolut nichts mitteilen. Da bitte ich um Verständnis.
Dann sind dazu alle Fragen gestellt. Ja, danke. Dann machen wir mal weiter im Saal mit Herrn Decker.
Herr Kollatz, können Sie uns etwas sagen zu den Vorkommnissen am Bundeswehrstandort Köln-Wahn?
Jetzt. Also nur sehr wenig, weil na, die Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden vor Ort einfach das bessere Wissen haben. Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Kaserne gesperrt wurde, weil es Verdacht auf einen Eindringversuch oder ein vollzogenes illegales Eindringen gibt. Auch der Verdacht von Sabotage besteht. Da sind jetzt aber die Ermittlungsbehörden dran. Auch der Staatsschutz ermittelt dort. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit den jeweiligen Behörden zusammen. Und nähere Details würden dann auch von dort kommen. Weiteres kann ich dazu im Moment von hier aus nicht sagen.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen. Können Sie etwas zu den zeitlichen Abläufen sagen? Wann ist da etwas entdeckt worden? Wann haben Sie Schritte eingeleitet? Hat es Hinweise gegeben vorher, dass da etwas passieren könnte, und sind bisher Menschen zu Schaden gekommen, beispielsweise durch kontaminiertes Grundwasser, also Wasser?
Also von Drohschreiben oder Ähnlichem ist mir persönlich nichts bekannt. Ich habe das heute Morgen mitgeteilt bekommen von den Zuständigen vor Ort, die unmittelbar dann auch alle zuständigen Behörden, polizeilichen Behörden informiert haben. Zu Verdacht auf Verletzung von Menschen möchte ich mich hier nicht äußern, weil dann schnell ja auch spekuliert wird. Da bitte direkt vor Ort anrufen, weil die den aktuellsten Stand haben. Da kann ich mich hier nicht einlassen.
Nadine Troxler, RTL NTV. Herr Kollatz, es gibt Berichte von Drohnen, die dort gesichtet worden sein sollen in den vergangenen Wochen, über Löcher im Zaun. Von Löchern im Zaun ist irgendwie die Rede. Haben Sie das Gefühl, dass Sie vielleicht so eine Kaserne wie in Köln waren, unter Umständen besser schützen müssten?
Also das ist auch keine Frage, die ich hier von der Regierungsbank zu bewerten habe. Drohnensichtungen gibt es immer mal wieder. Wir wissen, dass im Privatbereich Drohnen sehr weit verbreitet sind. Und das von außen dann zu unterscheiden, was da wann wo fliegt, ist nicht ganz banal. Von häufigen Löchern im Zaun ist mir nichts bekannt. Ich denke, dass ich davon gehört hätte, wenn das ein regelmäßiges Ereignis gewesen wäre. Sie können davon ausgehen, dass gerade in heutigen Zeiten die Sicherheit von Kasernen allerhöchste Priorität hat und alle sehr sensibel und sorgsam darauf achten, dass dort keine Lücken entstehen.
Dann ist noch mal der Kollege von der DPA, bitte.
Herr Kollatz, gibt es denn einen Verdacht auf einen politischen Hintergrund?
Das, was ich eben gesagt habe, ist tatsächlich alles, was ich im Moment sagen kann. Wir müssen jetzt ein bisschen Geduld haben und die Ergebnisse der Ermittlungsbehörden abwarten. Die werden dann auch dazu der Öffentlichkeit etwas sagen, wenn es denn opportun ist.
Herr Decker nochmal.
Ja, ich hätte trotzdem nochmal zwei Nachfragen. Einmal, es hat jetzt auch Probleme mit der Trinkwasserversorgung in Wilhelmshaven gegeben, wo es auch einen Bundeswehrstandort gibt. Gibt es da etwaige Zusammenhänge? Zweite Nachfrage ist, in Köln-Wahn ist auch die Flugbereitschaft stationiert. Gibt es da irgendeine Form von Betroffenheiten jetzt nach vorne hin?
Zu Wilhelmshaven, danke für den Hinweis. Alle, die zuhören, auf Seiten des Geschäftsbereichs BMVG werden diesen Hinweis gerne aufgenommen haben. Aber dazu habe ich überhaupt noch keine Informationen. Und von Seiten der Luftwaffe habe ich bisher noch keinen Hinweis bekommen, dass sich Flugpläne oder gar parlamentarische Flugpläne derzeit anpassen müssten.
Können Sie, allerletzte Nachfrage, können Sie sagen, also ob Wasser kontaminiert ist oder nicht, das wird sich ja wahrscheinlich relativ schnell in Laboren feststellen lassen. Können Sie sagen, wann es dazu heute Ergebnisse geben wird, die auch dann öffentlich werden?
Das liegt in der Hand der Ermittlungsbehörden und wie Sie sagen, sobald denen Laborergebnisse vorliegen, wird es sicherlich dazu auch Kommunikation geben. Ich habe hier im Moment nichts auf dem Tisch liegen.
Weitere Fragen an Herrn Koller zu diesem Thema haben wir nicht. Dann machen wir mit dem Kollegen weiter neben Frau Blüskaja Wurzel, glaube ich, ja? Ja. Moment, ich muss Ihnen noch das Mikro.
Ja. Danke, Steffen Wurzel, Deutschlandfunk. Frage ans Wirtschaftsministerium. Es sind gestern Zahlen bekannt geworden der Deutschen Bundesbank, die zeigen, dass die deutschen Direktinvestitionen in China deutlich gestiegen sind. Und mich würde fragen, wie Sie das im Haus bewerten.
Daran kann ich erstmal nichts. Entschuldigung, jetzt.
Habe ich das Mikro? Ja, wunderbar.
Jetzt haben Sie das Mikro.
Jetzt ist sie an. Genau. Erstmal kann ich daran nichts Ungewöhnliches erkennen. Deutschland investiert global und deutsche Investitionen in China stehen nicht im Widerspruch zur aktuellen Politik der Bundesregierung. Und China ist und bleibt ein wichtiger Handelspartner. Gleichwohl die China-Strategie der Bundesregierung, die kennen Sie, hat sich auch zum Ziel gesetzt, Resilienz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Aber die Risking heißt eben nicht Decoupling. Und insofern kann ich da erstmal nichts Ungewöhnliches dran erkennen.
Aber Nachfrage, Sie haben die China-Strategie ja angesprochen. Inwiefern geht das denn überein mit dem Ziel De-Risking und breiteres Aufstellen der deutschen Wirtschaft?
Resilienz ist wichtig der deutschen Wirtschaft und das ist klar umrissen und das gilt. Und gleichzeitig sind Handelsbeziehungen mit einem wichtigen Partner nichts Ungewöhnliches. Und eine Jahreszahl kann immer schwanken, da würde ich nicht zu viel hineininterpretieren.
Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann würde Herr Kollatz nochmal ergänzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sie kommen auch. Das Team arbeitet sehr schnell. Kurze Recherche ergibt, dass bereits medienöffentlich in Wilhelmshaven gemeldet wurde, dass es auf ziviler Seite bei Bauarbeiten einen Rohrbruch gegeben hat, eine Beschädigung gegeben hat, die sich dann auch auf die Trinkwasserversorgung in Kaserne ausgewirkt hat. Es ist kein Zusammenhang derzeit zwischen den Ereignissen in Köln-Wahn zu erkennen.
Gibt es dazu jetzt nochmal eine Nachfrage? Dann schließen wir das Thema ab. Dann ist Frau Büsker dran.
Ja, mit einer Frage an das Wirtschaftsministerium. Das Gasfeld Borkum hat heute einen wichtigen Genehmigungsschritt genommen. Die niedersächsische Landesbehörde hat die Genehmigung erteilt. Es steht aber noch ein Abkommen aus von Bundesebene mit den Niederlanden, das die Gasförderung tatsächlich ermöglicht. Förderung von den Niederlanden aus dann nach Deutschland rein, wo das Gas liegt. Zuständig ist meines Wissens nach das Wirtschaftsministerium für dieses Abkommen. Nun sagt der niedersächsische Umweltminister Christian Mayer von den Grünen, verweist auf den Koalitionsvertrag, dass eigentlich neue Gasförderung und Ölförderung in der Nordsee dementsprechend nicht genehmigt werden sollte. Projekt der Ampel. Wird sich das Wirtschaftsministerium dafür einsetzen, dass ein solches Abkommen geschlossen wird und dass diese Gasförderung in der Nordsee möglich wird?
Also grundsätzlich kann ich sagen, wir haben die Genehmigung zur Kenntnis genommen und die Genehmigung erfolgte durch die zuständige Landesbehörde. Das ist die niedersächsische Bergbehörde. Der Bund ist bei diesem Genehmigungsverfahren nicht involviert. Zum Projekt generell kann man sagen, dass es ein niederländisches Projekt ist, das ein Gasfeld erschließt, das auch in deutschen Gewässern ist. Der Bohrturm ist auf niederländischer Seite oder wäre potenziell auf niederländischer Seite. Und zur Einordnung, insgesamt, das Feld hat weniger Volumen als der deutsche Jahresverbrauch. Und weil die Frage aufkam, die Erschließung ist weder kurz- noch mittelfristig für die deutsche Versorgungssicherheit von Bedeutung. Und gleichzeitig befindet sich das Projekt vor der Nordseeküste in einem hochsensiblen Gewässer. Daher ist die Umweltbelangen hier hohe Bedeutung zuzumessen. Und der Kollege hat am Montag vom Umweltministerium ja auch schon auf den Meeresschutz an der Stelle hingewiesen. Und die Sensibilität des betroffenen Naturraums hat auch die Gerichtsentscheidung deutlich gemacht zum Seekabel durch das Wattenmeer, die noch nicht rechtskräftig ist. Es ist davon auszugehen, dass auch die Entscheidung insgesamt gerichtlich überprüft wird. Und zu der Frage nach dem Unitarisierungsabkommen. Bei dem Gasvorkommen vor Borkum handelt es sich um eine länderübergreifende Lagerstätte. Daher ist es richtig, es muss eine Unitarisierungsvereinbarung geschlossen werden, die Aufteilung des Gasfeldes betrifft. Das Unitarisierungsabkommen regelt aber nicht die Frage, ob das Vorhaben genehmigt wird oder nicht. Das wird von der zuständigen Genehmigungsbehörde entschieden. Und die Bundesregierung ist hierzu mit der niederländischen Seite in Kontakt, aber die Gespräche dazu dauern an. sind nicht abgeschlossen. Und am Ende kommt es darauf an, dass das Vorhaben die Genehmigung der zuständigen Behörde hat und diese von den Gerichten entsprechend auch bestätigt wird. Das wäre die Voraussetzung.
Vielen Dank für die Erläuterung. Wenn diese Gespräche geführt werden, dann wird das Wirtschaftsministerium aber ja auch mit einer Position da reingehen, was rauskommen soll. Also was will das Wirtschaftsministerium in diesen Gesprächen erreichen?
Diesen Gesprächen, die Gespräche sind intern, den kann ich nicht vorweggreifen. Grundsätzlich, wie verhält es sich, das schwingt ja in Ihrer Frage mit zum Thema fossile Energien. Und grundsätzlich wollen wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die derzeit erfolgreich voranschreiten, und gleichzeitig mit dem Hochlauf von Wasserstoff generell immer unabhängiger vom Gas werden. Das kann ich grundsätzlich noch dazu sagen.
Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Mal hier vorne weiter, bitte.
Ein anderes Thema, ich muss wieder das BMI bemühen. Und zwar hat Ihr Haus dem Bundestag neueste Zahlen zu den unerlaubten Einreisen über die Belarus-Route vorgelegt für das erste Halbjahr. Die Zahlen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr halbiert. Worauf führen Sie das zurück?
Kann ich vielleicht ganz abstrakt oder einordnen zu sagen, dass die Migrationslage von ganz vielen Faktoren abhängt. Ja, es gibt nicht den einen Grund, der dafür sprechen könnte. Es hängt über die verschiedenen Routen, die Bedingungen, die Maßnahmen in Drittstaaten, in unseren Nachbarstaaten. Das alles ist eng verknüpft und hängt zusammen. Und deswegen kann ich Ihnen eine konkrete Antwort auf Ihre Frage nicht geben, sondern man muss das im Gesamtbild sehen. Und wo jetzt das Stellschräubchen ist, das dann letzten Endes die Entscheidung herbeibringt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Für uns sind es die Maßnahmen, die zusammen dazu führen, dass es eine Reduktion der Migration über die Belarus-Route gibt, wie Sie sagen.
Gab es in der letzten Zeit vielleicht Kontakte zwischen dem Bundesministerium und den Kollegen in Belarus zu diesem Thema?
Das ist mir nicht bekannt. Wo wir natürlich in Kontakten stehen, ist zu unseren polnischen Partnern, die ja sozusagen die Landgrenze zu Belarus ganz überwiegend haben. Aber Kontakte nach Belarus sind mir nicht bekannt.
Fragen zu diesem Thema haben wir nicht. Dann ist nochmal Herr Jessen zu einem anderen Thema dran.
Dazu hätte ich gern das Gesundheitsministerium. Wolfgang Kubicki von der FDP hat jetzt nochmal seine Rücktrittsforderung an Karl Lauterbach im Grunde erneuert. Jetzt können Sie sagen, ja, parlamentarischer Raum, aber Wolfgang Kubicki ist eben nicht irgendjemand, sondern ein hoher Repräsentant einer Regierungspartei. Wie verhält sich der Bundesgesundheitsminister dazu, wenn ein wichtiger Repräsentant eines Koalitionspartners öffentlich seinen Rücktritt fordert?
Achso, das ist bei mir an, beim Schulgemeinschaft.
Dankeschön. Ja, Herr Jessen, es wird Sie nicht überraschen. Ich werde das hier nicht kommentieren. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich mein Kollege auch am Montag unter anderem dazu geäußert. Das werde ich nicht nochmal kommentieren.
Die Äußerungen waren eben in der Sache ohne Substanz, sorry, das so sagen zu müssen. Kubicki hat ja konkrete Vorwürfe erhoben gegen Herrn Lauterbach. Er hat gesagt, Lauterbach als Minister, dem das Robert-Koch-Institut unterstellt ist, habe nicht dafür Sorge getragen, dass die Zahlen über die tatsächlichen Corona-Toten zum Zeitpunkt, da sie präzise vorlagen, öffentlich gemacht worden. Das ist ja im Grunde eine Verletzung von Amtspflichten. Wollen Sie auch diesen konkreten Vorwurf nicht kommentieren? Möchte der Minister das einfach so stehen lassen?
Also, wir werden uns zu einzelnen Protokolleinträgen nicht äußern. Sie müssen da gegebenenfalls beim RKI nachfragen, auf welcher Grundlage Äußerungen getroffen werden. Wie gesagt, ich werde das hier nicht weiter kommentieren.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es sonst noch Fragen an das Gesundheitsministerium? Haben wir nicht. Dann machen wir vorne weiter, Herr Kollege, bitte.
Jens Thurau, Deutsche Welle. Herr Funke, können Sie bestätigen, es gab Meldungen, dass einer der beiden flüchtigen früheren RAF-Terroristen gestern in einem Zug von Bonn nach Berlin fahrend in Spandau verhaftet worden ist? Trifft das zu und wissen Sie auch, um wen von beiden, Staub oder Garwick, es sich handelt?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich mich von hier aus an dieser Stelle nicht dazu äußern kann. Das obliegt den ermittlungsführenden Stellen, sich zu äußern, wenn es etwas zu äußern gibt. Das wäre in dem Fall, den Sie ansprechen, vermutlich das Landeskriminalamt Niedersachsen beziehungsweise die Staatsanwaltschaft Verden, die da ermittlungsführend sind. Von Seiten des BMI kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu keine Äußerung anbieten.
Herr Jessen, zu diesem Thema? Ja.
Können Sie dann aber doch bestätigen, dass Bundespolizei gestern an einer Personenkontrolle mit anschließender Festnahme im Bahnhof Spandau beteiligt war?
Ich kann bestätigen, dass das Äußerungsrecht oder die Pressehoheit in dem konkreten Fall, auf den Sie anspielen, bei der Staatsanwaltschaft Verden und dem Landeskriminalamt Niedersachsen besteht. Ich kann auch bestätigen, dass die Bundespolizei regelmäßig an den Bahnhöfen auch Zugriffsmaßnahmen durchführt, ganz allgemein.
Ja, aber Entschuldigung, ja. Sie werden doch in der Lage sein, zu sagen, ob Bundespolizei gestern an einer Personenkontrolle mit anschließender Festnahme am Bahnhof Spandau beteiligt war oder nicht. Das ist doch Ihre Mitteilungshoheit. Ich bitte Sie.
Das stimmt, aber ich bitte...
Dann tun Sie es bitte.
Ich verstehe auch Ihr Interesse daran und ich bitte aber auch um Verständnis, dass in dem Zusammenhang, in dem das genannt wird und einfach der Ermittlungshoheit, die nicht bei uns liegt, ich mich dazu von hier aus nicht äußern möchte.
Weitere Fragen zu diesem Thema haben wir nicht. Frau Maurer? Ja? Okay, dann nehme ich Sie runter. Dann machen wir weiter. Bitte eine Sekunde. Das ist schon wieder ganz falsch hier. So, jetzt.
Da ist es. Eine Frage ans BMI zum BKA-Gesetz. Und zwar gibt es Berichterstattung dazu, dass das nochmal deutlich verschärft werden soll, also mit weiteren Befugnissen für das BKA ausgestattet werden soll. Die erste Frage ist, können Sie das bestätigen? Und die zweite, was erhoffen Sie sich denn davon?
Da kann ich vielleicht so viel zu sagen. Die Bundesinnenministerin war am Montag beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln und hat in dem Zuge ja auch nochmal deutlich gemacht, vor welcher Bedrohungslage wir uns aktuell befinden, wenn es insbesondere um den islamistischen Terrorismus geht. Und in dem Zuge ist es aus unserer Sicht völlig selbstverständlich, dass die Sicherheitsbehörden entsprechende Befugnisse haben müssen, um dem begegnen zu können. Ich kann auch noch sagen, dass das Bundeskriminalamt eine zentrale Position als Zentralstelle der Polizeibehörden in Deutschland in der Strafverfolgung und zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus hat. Und was die Einzelheiten des von Ihnen angesprochenen Gesetzes angeht, verweise ich darauf, dass wir uns noch in sehr frühen regierungsinternen Abstimmungen befinden und ich mich an dieser Stelle nicht zu Details weiter äußere, wie wir das für gewöhnlich auch tun, sondern die Abstimmung warten wir jetzt ab. Und das BMI veröffentlicht wie gewöhnlich, wenn das Gesetz dann mal in der Länder- und Verbändebeteiligung ist, das Gesetz, und dann informieren wir auch rechtzeitig.
Herr Decker, zu diesem Thema, ja.
Gibt es denn zu dem Gesetz schon eine Abstimmung mit dem Bundesjustizministerium? Ich hörte gestern aus dem parlamentarischen Raum, dass diese Änderungswünsche vielleicht gar nicht so ernst gemeint seien, sondern quasi Spielmasse gegenüber dem BMJ, um andere Sachen vielleicht durchzukriegen.
Sowas würden wir natürlich selbst nie tun, aber Sie können davon ausgehen, dass wir in derzeit Abstimmung mit den zentralen Ressorts sind und in meiner Wahrnehmung gehört das BMJ selbstverständlich dazu.
Möchte sich das BMJ noch dazu äußern?
Ja.
Nee, ich glaube, der Kollege hat gut ausgeführt dazu und darüber hinaus nochmal den Satz aufgreifen, den Sie vorher gesagt haben. Wir sind da gerade in der regierungsinternen Abstimmung, deswegen kann ich mich jetzt dazu auch nicht weiter verhalten.
Aber Wohnungsdurchsuchung ohne Kenntnis des Betroffenen ist ja doch für ein Justizministerium nicht so ganz ohne, oder?
Wie gesagt, ich kann mich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.
Haben wir weitere Fragen zu diesem Thema? Dann sind wir damit auch durch. Dann ist der Kollege noch mal dran, bitte.
Ich habe eine Frage ans Verkehrsministerium. Und zwar würde mich interessieren, nach den Vorstößen des FDP-Präsidiums mit den Autoplänen parken in Innenstädten kostenfrei, wenn das nicht möglich ist. Eine Park-Flatrate deutschlandweit, da würde mich interessieren. Da war ja die Ankündigung, da soll es eine Arbeitsgruppe geben, die das jetzt weiter vorantreiben soll. Ob eine dieser Arbeitsgruppen dann auch im FDP-geführten Verkehrsministerium sein wird?
Das ist mir bis dato nicht bekannt. Und darüber hinaus hatte ich ja schon am Montag deutlich gemacht, dass Sie sich diesbezüglich bitte an die Partei wenden müssten. Und insbesondere die Frage des Parkens ist ja eine, die auf kommunaler Ebene geregelt wird, deswegen eben auch keine Zuständigkeit im Bundesverkehrsministerium.
Nachfragen? Haben wir nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Ja.
Eine Frage ans Entwicklungsministerium. Zwei Fragen.
Was könnte das?
Die erste Frage geht es um einen TAZ-Bericht, wonach die Direktpräsenz der GIZ in Afghanistan zum Jahresende beendet werden solle und alle örtlichen Mitarbeiter entlassen würden. Ist das korrekt?
Vielen Dank für die Frage, Herr Ratsch. Die GIZ hat dazu ja bereits kommuniziert, dass sie die Verträge ihrer lokalen Mitarbeiter zum Jahresende auslaufen lässt und das Portfolio dann ferngesteuert wird, wie es in anderen Krisenkontexten oder fragilen Kontexten in anderen Ländern ja auch schon der Fall ist.
Okay, dann hätte ich noch eine zweite Frage, zu einem anderen Thema. Wie verhalten Sie sich denn zu der FDP-Idee, dass sie praktisch nicht mehr notwendig sein?
Das wird Sie nicht verwundern. Wir werden uns zu solchen Vorschlägen aus dem parlamentarischen Raum nicht äußern.
Ist denn generell eine Notwendigkeit für das Ministerium gegeben, also unabhängig vom Vorschlag der FDP?
Ich werde Ihnen dazu keinen Kommentar geben.
Herr Jessen?
Was darf ich mir oder was können wir uns unter der Fernsteuerung eines Portfolios vorstellen? Bedeutet das, dass GIZ-Arbeit, so wie bislang von vertraglich gebundenen Mitarbeitern geleistet wird, dann gar nicht mehr stattfindet? Findet sie unter anderen Konditionen statt oder wie sieht diese Fernsteuerung konkret aus?
Naja, es ist ja so, dass wir in Afghanistan also in der weiterhin die Grundbedürfnisse der Bevölkerung unterstützen über UN-Organisationen, die wiederum Kontakt zu NGOs haben. Und das verläuft vor allem über Videocalls, Telefonate aus dem Ausland.
Darf ich es also so verstehen, dass in der konkreten Versorgungsarbeit in Afghanistan keine Menschen mehr tätig sein werden, die in einem direkten Verhältnis, Auftrags- oder Arbeitsverhältnis zum BMZ stehen, sondern dass sie eigentlich nur beratende und vielleicht auch geldgebende Funktionen gegenüber anderen NGO-Organisationen haben? Ist das richtig verstanden?
Das BMZ hat ja ohnehin schon keine direkten Mitarbeiterinnen mehr vor Ort. Und die GIZ jetzt, also die GIZ hatte auch keine nationalen, keine deutschen Mitarbeiter mehr vor Ort. Und wie gesagt, die Verträge der lokalen Mitarbeiter laufen aus zum Jahresende. Und dann wird es so sein, wie ich es beschrieben habe, dass das Engagement ferngesteuert wird.
Herr Kollege?
Die Verträge laufen aus, das sind ja dann Ortskräfte, die dann nicht weiter beschäftigt werden können, die dann haben die irgendwelche Ansprüche, dann nach Deutschland zu kommen?
Sie müssten sich bitte mit den Fragen an die Pressestelle der GEZ, mit den detaillierten Fragen wenden. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die GEZ ein umfangreiches Unterstützungspaket vorgesehen hat, dass diese Menschen Fortbildung erhalten, dass sie Trainings erhalten, dass sie möglichst Anschlussjobs in Afghanistan bekommen.
Aber Sie arbeiten ja dort unter den Taliban und das ist ja nicht ganz ungefährlich. Auch für Ihre Tätigkeit weiterhin für Deutschland, haben die da gar keine Ansprüche?
Ist es eine Frage, dass es nicht ungefährlich ist? Oder?
Also,
das Ortskräfteverfahren, auf das Sie anspielen, das bezog sich auf die Ortskräfte, die bis 2021 in Afghanistan waren. Und das... Die Menschen, von denen wir jetzt sprechen, sind nach dem Fall Kabuls 2021 eingestellt worden. Da gibt es natürlich auch Einzelfallprüfungen bei möglicher Gefährdung, aber es hat nichts mit dem Ortskräfteverfahren zu tun.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen per Überweisung oder PayPal. In die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Herr Jess, noch einmal.
Ja, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Die Ortskräfte, die keine Verträge mit der GEZ, und ich spreche dann Sie an, weil die GEZ doch die wichtigste Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist, diese Ortskräfte, die jetzt keinen direkten Arbeitsvertrag mehr mit der GEZ haben, wenn Sie sagen, Sie bieten Schulungen, Fortbildungen an, hat das Ministerium Interesse daran, dass diese Menschen, die ja Erfahrung haben in der Umsetzung deutscher Entwicklungszusammenarbeit, dies auch in Zukunft vielleicht in anderer Organisationsform werden machen können? Haben Sie dieses politisch-operative Interesse als Ministerium?
Also wie gesagt, das BMZ arbeitet ja ohnehin schon, also erstens regierungsfern, es gibt keinen Kontakt zu der de facto Taliban-Regierung und wir arbeiten über die noch im Land tätigen UN-Organisationen und das wird sich auch nicht ändern.
Das war eigentlich keine Antwort auf meine Frage. Ich versuche es einfacher. Möchte das BMZ, dass die in Zukunft jedenfalls deutscherseits vertragslosen Ortskräfte, die Erfahrung in der Umsetzung deutscher Entwicklungszusammenarbeit haben, möchten Sie, dass Sie diese inhaltlich ausgerichtete Arbeit auch in Zukunft fortsetzen können?
Wenn diese Ortskräfte eine Anschlussverwendung in diesem Bereich finden, ist es mit Sicherheit für alle Beteiligten von Vorteil. Aber ob das so sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen.
Vielen Dank, dann würde ich das Thema jetzt abschließen. Gibt es noch Fragebedarf, ganz dringenden Fragebedarf zu anderen Themen? Haben wir nicht, dann haben wir noch ganz eine Sekunde bitte. Dann haben wir nämlich noch Herrn Olpen, der sich heute verabschiedet von uns.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mich heute von Ihnen zu verabschieden. Ich werde ab kommender Woche in einer anderen Verwendung im BMF tätig sein. Ich möchte mich für die stets kollegiale und von hohem wechselseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken. Ich habe mich immer gefreut, wenn es in diesem Format möglich war, auch Hintergründe genauer zu erläutern. Und ja, herzlichen Dank.
Herr Holben, auch Ihnen vielen Dank, alles Gute. Und dann schließe ich die Regierungspressekonferenz. Danke allen Beteiligten und wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, schade.